halbe Stunde Kino 1500 Euro. Nur Honorar, netto. Dann kommt Mehrwertsteuer drauf. Bezahlt werden heißt, meine Zeit, mein Wissen, mein Schmerz, meine Vor- und Nacharbeit muss respektiert werden.
Kann ich, sage ich mal, in meiner Arbeit auch dieses Kapitalismuskritische immer mitdenken und gleichzeitig Geld dafür nehmen? Irgendwie muss man das ja machen. Irgendwie muss man ja trotzdem seinen Lebensunterhalt bestreiten. Im kapitalistischen System antikapitalistisch zu sein, ist nicht möglich.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann Sie nicht hören, können Sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Hörschlecken müssen das noch lauter sein.
Bitte noch lauter, der Applaus da mit der
Raum. Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein. Auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Hallo liebe Leute, hier ist euer Gianni und herzlich willkommen zu Lauter Leute, dem Podcast von dem großartigen Veto-Magazin. Heute sprechen wir tatsächlich über ein sehr ernstes Thema und wir sprechen über ein Thema, was uns alle tatsächlich beschäftigt, weil es geht um Kohle. Es geht um Money. Let's talk about Money. Das Thema ist, dürfen wir mit aktivistischer Arbeit Geld verdienen und wenn ja, wie viel? Und genauer gesagt ist die Frage, ist das mittlerweile ein Geschäftsmodell geworden oder gehen wir immer noch mit sehr viel Haltung und Ehrenamt an diese ganze Sache ran? Das ist das, was wir heute besprechen werden. Und der liebe Suraj ist heute mein Co-Host. Hallo Suraj.
Hello Gianni. Ich bin
schön, dich
sehr,
zu hören.
Ja, schön dich zu hören. Ich bin sehr froh, dass wir heute zum ersten Mal zusammen überhaupt einen Podcast aufnehmen, ne?
Ja, ich bin tatsächlich aufgeregt und dann reden wir über Geld. Ich meine, das ist ja so wichtig, wenn zwei Männer über Geld reden, dann hören natürlich auch alle zu.
Let's talk about money.
Let's talk about money und wir reden tatsächlich darüber, wie man mit Aktivismus Geld verdienen kann. Sollte man überhaupt? Ist es moralisch, ethisch überhaupt korrekt, mit dieser Arbeit Geld zu verdienen? Und ich persönlich sage es aus meiner eigenen Perspektive. Ich bin Roma, ich bin schwul und ich bin Künstler, Aktivist und Moderator und ich kenne diese Situation. Man wird angefragt für Panels, für Workshops oder Podcasts oder andere Sachen und dann merke ich, dass einfach eine Riesenhalle gemietet worden ist, ganz viel Social Media Teams dabei sind und am Ende des Tages heißt es, wir haben kein Geld für ein Honorar. Und da müssen wir wirklich auch ehrlich miteinander umgehen und auch drüber sprechen. Und das machen wir heute mit dir, lieber Suraj. Du bist für mich tatsächlich der zukünftige Hauptdarsteller von Black Panther 3, 4, 5, 6 und 7. Deshalb bin ich so froh, dass wir heute Abend jetzt das machen. Habe ich gerade heute Abend gesagt? Ich meinte heute Morgen. Alter, was ist los? Geld macht mich fertig heute, ja. Nein, Suraj, wir fangen an und die Frage wirklich mal an dich, wie ist das mit Aktivismus? Dürfen wir mit Aktivismus Geld verdienen? Ja. Und wie viel? Und die andere Frage, wie bist du eigentlich zum Aktivismus gekommen? Wie hat sich das bei dir zusammengewürfelt?
Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, über die ich in den letzten, also die ich immer wieder gestellt bekomme. Ne? Wie bist du dazu gekommen? Wie kann ich auch so aktiv werden und so weiter? Das fragen mich sehr, sehr viele Menschen tatsächlich. Also ich war nicht immer so politisiert, sag ich mal, wie ich es jetzt bin. Und ich bin politisch geworden, so wirklich politisch geworden in der Corona-Zeit, weil ich mich mit den ganzen Masken und Maskendeals von Jens Spahn und Co. auseinandergesetzt habe und danach dann auch für den Stadtrat in Bersenbrück kandidiert habe. Aber so richtig aktivistisch, sag ich mal, bin ich geworden, als ich auf meiner ersten Demo nach dem rechtsextremen Treffen in Potsdam, da gab es ja so diese ganze Demo-Welle in Deutschland, bin ich aufgetreten, habe ich zum ersten Mal gesprochen und so bin ich so, ja, in der Art dann so reingesteigert und habe mich gegen Faschismus, gegen Rassismus und so weiter ausgesprochen, auch öffentlich und auch auf Social Media. Aber ja, bei mir ist es nicht so lange her. Ich glaube, bei dir, Gianni, ist es ein Ticken länger.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, 2 Jahre. ja, bei mir ist es tatsächlich länger her. Ich habe so ungefähr vor 15 Jahren damit angefangen. Ich bin da so reingerutscht. Ja, ich, mein ehemaliger Kinderarzt hat irgendwann mal seinen 80. Geburtstag gefeiert und wollte dann quasi auf seine eigene aktivistische Arbeit zurückblicken, weil er auch sehr politisch aktiv war, unter anderem damals für meine Familie Anfang der 80er Jahre, hat er uns als Roma-Familie betreut hier in Deutschland und der hat mich eingeladen nach Darmstadt und ich sollte dort zu seinem Geburtstag kommen und eine Rede halten. Das habe ich dann auch gemacht und so begann eigentlich meine politische Arbeit, weil in dem Raum sehr viele PolitikerInnen waren, JournalistInnen waren und auf meine Thematik aufmerksam geworden sind.
Boah, ich finde das voll interessant, weil bei mir ist es ja auch so gesehen reingerutscht, indem ich wurde auch gefragt, ob ich da sprechen will. Finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich, ne, dass man nicht so von sich aus so gesehen irgendwie da rein, ne, sondern so da mitgenommen wurde so gesehen. Finde ich sehr interessant. Aber seit 15 Jahren.
Seit 15 Jahren, ja. Und ich würde gerne dich nochmal kurz nachfragen, wenn du heute als Aktivist über Themen sprichst, über welche Themen konkret sprichst du sie und in welchen Räumen bist du dann unterwegs?
Über die Themen, die ich konkret spreche, sind also Rassismus, rassismuskritisch, rassismuskritische Bildung, aber auch im Kontext von Widersetzen sehr, sehr viel über Faschismus, über AfD und über rechte Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Und im Kontext von der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz auch über rassistische Polizeigewalt. Das sind, glaube ich, so die drei Kernthemen, mit der ich zumindest öffentlich sehr, sehr viel in Verbindung gebracht werde. Ich finde aber auch, dass ich mich auch viel mit dem Thema Migration, mit Migration vor allem auch auseinandersetze, mit Asylpolitik auch auseinandersetze, aus einer persönlichen Perspektive heraus, weil meine Familie, also mein Vater, Fluchterfahrung hat. Genau, das sind, und in welchen Räumen? Ja, also auf Social Media sehr, sehr viel. Ich gebe aber auch Workshops, Vorträge, Keynotes in unterschiedlichen Kontexten, also bei Institutionen, in Schulen, in Vereinen. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich mache. Ich glaube bei dir sieht es ein bisschen anders aus, oder, als bei mir?
Also wir haben auf jeden Fall Überschneidungen, definitiv, gerade wenn es um Migrationspolitik geht und migrantische Perspektiven, nicht weiße Perspektiven zu dem Thema. Bei mir geht es noch ein bisschen queer rüber, sagen wir mal so. Ich mache sehr viel queere politische Arbeit in der Öffentlichkeit, weil ich selber ein queerer Mann bin. Und das Thema Sinti zu Romja spielt bei mir eine entsprechend sehr große Rolle, weil ich aus der Community bin und die Sichtbarkeit in Kombination mit Queerness einfach so gut wie gar nicht bedient wird in den öffentlichen Räumen und aber auch in den Formaten, die du gerade auch angesprochen hast, Workshops, Keynotes, Referentenarbeiten, Aufträge in Universitäten, aber auch Projekte, die ich selbst kuratiere und leite, Theaterarbeit vor allen Dingen. Ich mache sehr, sehr viel Theater. Ich bin sehr viel auf Bühnen unterwegs als Künstler und als Moderator. Das heißt, das sind die Mittel, die Bühnen, die ich benutze, um meine politische Arbeit sichtbar zu machen und natürlich mediale Arbeit, die ich mache, sowohl im Fernsehen, aber auch jetzt mit Podcast und alles, was es gibt. Also ich bin so ein Tausendsasser, der halt wirklich da, wo meine Perspektive gefragt wird, da gehe ich sozusagen auch hin, wenn das Geld stimmt und wenn der Raum stimmt. Denn da möchte ich gerne einfach nochmal zurück, weil wir reden heute nicht ausschließlich exklusiv über Aktivismus, sondern wir reden darüber, wie ist es die Frage, ob wir tatsächlich mit Aktivismus Geld verdienen können. Du hast es eben gerade gesagt, Workshops, Keynotes, Referendartätigkeiten, du studierst noch nebenbei, soweit ich weiß, oder eigentlich.
Hauptberuflich Student.
Hauptberuflich studierst du Chemie. Ja. Und wie kriegst du das denn alles überhaupt in einem Hut und wann sagst du, okay, den Auftrag nehme ich an, weil die Konditionen oder was auch immer stimmt? Was muss stimmen, damit du einen Auftrag annimmst?
Wow, diepe Frage, jetzt muss ich mich hier entblöden. Nein, aber ich habe mir immer gesagt, ich nehme nie eine Anfrage an, die ich auch nicht kostenlos machen würde. Mhm. Das ist so eine Richtlinie für mich. Also wenn ich das auch nicht kostenlos machen würde, würde ich grundsätzlich nicht zusagen. Es gibt sicherlich noch irgendwie bestimmte Ausnahmen bestätigen die Regel in der Hinsicht. Aber ich finde das unglaublich wichtig, dass ich mich erstens da sehe und meine Perspektive da auch sinnvoll einbringen kann. Weil ich habe zum Beispiel mal eine Anfrage gekriegt, wo es tatsächlich dann um das Thema Queerness ging. Und dann wurde ich angefragt und habe ich gesagt, Leute, also ich finde das Thema wichtig, ich kann was dazu sagen, aber ich bin die falsche Person, um einzuladen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, eine queere Person auch einzuladen, die ihre Perspektive dahingehend ja reinbringt. Ne? Und da ist es dann wichtig, Leute dann irgendwie zu kennen, an diese Menschen das weiterzuleiten und so weiter und so fort. Also ich muss das Gefühl haben, dass ich da sinnvoll irgendwie meinen Beitrag leisten kann, Wissen zu vermitteln. Und natürlich muss auch das Geld stimmen. Auch wenn ich nur Sachen zusage, wo ich sage, würde ich auch kostenlos machen, muss natürlich auch das Geld stimmen, weil ich bin Student. Das ist auch Arbeit, was man macht. Das ist Wissensvermittlung. Das ist Wissen, was man sich selbst irgendwie angeeignet hat und das weitergibt. Und ja, das Geld muss dahingehend stimmen. Aber da muss man, glaube ich, auch gucken. Und ich glaube, das siehst du auch ähnlich, dass es je nachdem, wer anfragt, auch unterschiedliche Preise im Raum schweben. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass wichtig ist, dass Aktivismus immer etwas kostet. Ob es die Vorbereitung ist, ob es Kraft ist, ob es deine eigene mentale Gesundheit oder körperliche Gesundheit. Manchmal kostet Aktivismus sogar Liebesbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen. Und das ist wichtig, dass man das so ein bisschen mit einkalkuliert, wenn man Aktivisten und Aktivistinnen einlädt. Und das ist wirklich jetzt an die Menschen, die Ressourcen draußen haben und uns hoffentlich zuhören, weil Aktivismus, die Liebe zum Aktivismus bezahlt nicht meine Miete und zahlt auch nicht mein Essen, was ich jeden Tag essen muss, oder meine Krankenversicherung. Das ist wichtig zu erkennen. Natürlich gibt es Räume, wo ich sage, da nehme ich überhaupt gar kein Geld, weil es kein Geld dort gibt, weil ich aber dahin gehen muss, weil es eine Schule ist mit super vielen migrantischen Kindern, wo sehr viele Roma-Kinder sind, und ich dahin gehe, weil ich mir wichtig ist, dass ich sichtbar bin in diesen Räumen und dass ich mit diesen Kindern in Kontakt komme und mit ihnen spreche und ihnen zuhöre und ihnen vielleicht in irgendwelchen Situationen auch helfen kann durch meine Perspektiven, die ich mit ihnen teile. Wenn ich Lehrer und Lehrerinnen habe zum Beispiel, die mir sagen, Herr Jovanovic, bitte kommen Sie zu uns vorbei, wir brauchen dringend einen Workshop zu diskriminierungsfreier Sprache oder zu Männlichkeit oder wie auch immer. Wir haben aber nur 150 Euro und das zahlen wir aus der Klassenkasse. Dann sage ich, behalten Sie die 150 Euro, ich komme so. Das sind also schon Räume, die man auch bedienen kann, wo man auch wirklich die als Ehrenamt, so nennt man das, glaube ich, ich mag das Wort eigentlich gar nicht.
Warum? Warum?
Ehre, was heißt denn Ehre? Wenn ich über meinen Schmerz, über meine Gewalterfahrungen spreche, wenn ich meine Trauma offen mache und Menschen zum Teil Handlungsempfehlungen gebe, dann ist das für mich keine Ehre, dann ist das für mich einfach Retraumatisierung. Wir verpacken es in Ehre, aber es geht hier um Anerkennung, dass Menschen über Schmerz und über Lebensrealitäten und vor allen Dingen auch eine Lebensexpertise aus dieser Lebensrealität für sich selbst geschaffen haben. Denn nichts funktioniert in dieser Welt, wenn du keine eigene Erfahrung hast. Also auch selbst Wissenschaft funktioniert nicht ohne persönliche Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und Versuche, die Menschen gemacht haben. Sonst hätten wir das nicht gehabt. Und das ist halt super wichtig zu verstehen, dass es da auch um die Verantwortung der Personen geht, die uns einladen. Es geht um Fairness, es geht um Grenzen aber auch einzuhalten. Es geht in einer gewissen Frage auch, inwieweit lasse ich die Unabhängigkeit bei dem Aktivisten und bei der Aktivistin, die ich einlade. Es geht um die Frage eigentlich, wie können wir aktivistisch politische Arbeit so gestalten, dass du und ich nicht ausbrennen bei dem, was wir da tun. Und wie können die uns einladen, dafür sorgen, dass wir nicht ausbrennen, ja? Während sie versuchen, die Welt besser zu machen, gerechter zu machen, dürfen wir nicht ausbrennen dabei. Und deshalb ist es wichtig, so wie ich es gesagt habe, dass Aktivismus nie umsonst ist. Es gibt nichts umsonst, sogar das Leben kostet uns den Tod. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das so ein bisschen anerkennen und uns auch sagen, dass wenn wir Menschen einladen zu bestimmten Veranstaltungen, dass sie anständig dafür bezahlt werden müssen.
Hm. Boah, ich finde das sehr interessant, was du vorhin gesagt hast. Das hat mich irgendwie, das hat gerade mit mir resoniert, ne? Das hat irgendwas mit mir gemacht, als du gesagt hast, Aktivismus kostet immer etwas. Also, und dann meintest du auch Liebesbeziehungen, auch Beziehungen insgesamt oder mentale Gesundheit oder was auch immer. Und ich kann mich mega gut daran erinnern, als Lorenz erschossen wurde und ich mich von Menschen gecancelt habe, die oder abgekapselt habe, die mir sehr, sehr nahe standen, weil wir in diesem Thema gar nicht auf einem Nenner waren. Und ich mich davor nicht so krass Rassismus, polizeikritisch vor allem, nicht so krass deep drinne war. Auch mit George Floyd schon, aber das war jetzt so anders nah. Und das ist auch schon, was es auch gekostet hat, ne? Ich möchte aber gerne auch diese Differenzierung zwischen Aktivismus und politische Bildungsarbeit, ne? Also ich glaube, dass es sich durchaus überschneidet. Ne, weil wir im Aktivismus natürlich auch immer dafür kämpfen, für eine Veränderung kämpfen. Also das Ziel im Aktivismus ist primär immer, eine Veränderung zu bewirken. Und gleichzeitig ist es aber auch in der politischen Arbeit, kann es auch darum gehen, eine Veränderung zu bewirken, indem man Wissen vermittelt, indem man Menschen beispielsweise über das Leid von Sinti und Roma aufklärt, indem man über Rassismus insgesamt aufklärt, ne, damit diese Verletzungen möglichst nicht nochmal so passieren, ne, die schon da sind, nicht wieder aufgebrochen werden und so weiter und so fort. Und deswegen kann auch Aktivismus auch politische Bildung sein und politische Bildung auch Aktivismus sein in der Hinsicht. Und entsprechend ist es Wissensvermittlung und auch entsprechend auch zu vergüten, was du, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt hast. Das hat mich, wollte ich nochmal teilen, weil das mich gerade echt, hat mit mir sehr resoniert.
Ja, ich glaube, dass jede Person, die sich politisch, gesellschaftlich, sozial engagiert, unabhängig von ihrem eigenen Einkommen, darf in einem Land, auch wenn die Wirtschaft gerade seit 4 Jahren stagniert, darf aber trotzdem in einem Land dürfen und sollten diese Menschen dafür entlohnt werden. Und Entlohnung kann verschieden aussehen. Nur für mich als jemand, der auch einen Daily Job hat, und das ist ja das, was man immer hier sagen muss, die meisten Menschen von uns, die aktivistische Arbeit machen, haben einen ganz normalen Daily Job. Und das bedeutet, dadurch finanzieren sie ihr gesamtes Leben und das, was sie machen mit Aktivismus, das ist meiner Meinung nach, also ich sage es ja ganz ehrlich, wenn ich meine aktivistische Arbeit sehe und gucke, wie viel ich im Monat auszugeben habe, um alles zu stemmen, dann müsste ich 3-mal so viel aktivistische Arbeit machen. Und das würde dann auch bedeuten für mich, dass ich durch die aktivistische Arbeit so ausgebrannt wäre, dass die Frage wäre, ob ich überhaupt noch diese Arbeit hätte machen können. Ne? Also wenn du jedes Mal in deinen eigenen Retraumatisierungen reingehst und sie sichtbar machst, auf den Bühnen weinst, und ich bin jemand, ich heule oft auf Bühnen, so, weil ich dann auch nicht mehr anders kann, ich habe dann auch nicht mehr Worte, ich habe dann auch nicht mehr Sprache, ich habe dann nur noch Emotionen. Und die Emotion ist einfach, dass ich weine, und ich weine nicht nur, weil ich aus Selbstmitgefühl oder aus weine oder weil die Situation so schwer war, sondern weil ich nicht mehr kann. Weil ich auch nicht mehr über dieses Thema sprechen kann auf Bühnen. Und Menschen lesen das aber anders. Menschen lesen das als sehr stark, dass ich weine. Menschen sagen, ey, es ist toll und du bist so inspirierend. Oh Gott, dieses Wort inspirierend. Es ist so schrecklich, dieses Wort. So, und ich denke mir so, was für eine Inspiration. Ich verstehe, was du meinst, aber hey, checkst du gerade, dass ich nicht mehr kann? Und ich sitze hier für 150 Euro? Kann doch nicht sein. So, das ist so das, was ich meine. Also wir müssen sagen, wir müssen nicht den Schmerz der anderen Menschen mit Geld uns erkaufen, aber wir können ihnen Respekt entgegenbringen. Geld ist in einer kapitalistischen Welt, in der wir leben, auch Respekt. Ganz einfach. Und das ist mir so wichtig, dass man das einfach auch anerkennt. Denn, weißt du, bezahlt werden bedeutet für mich persönlich, dass ich nicht meine Seele verkaufen will. Ja, ich verkaufe nicht meine Seele für Geld. Aber bezahlt werden heißt, meine Zeit, mein Wissen, mein Schmerz, meine Vor- und Nacharbeit muss respektiert werden. Und das ist das, was ich so versuche, den AuftraggeberInnen und vor allen Dingen auch meine Agentur auch klar zu machen.
Wurdest du denn immer schon für deinen Aktivismus bezahlt? Also weil ich weiß es bei mir. Als ich angefangen habe mit Bühnen, auf Bühnen sprechen und so weiter, habe ich auch sehr, sehr viele Einladungen immer bekommen und Menschen haben ja, haben irgendwie das erwartet, dass man das dann, sag ich mal, für lau macht. Und gleichzeitig war das für mich aber auch immer ein sehr, sehr komisches Gefühl, dafür Geld zu nehmen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Anfangszeit war, aber ich habe mich echt komisch gefühlt, Geld dafür zu nehmen, weil ich denke so, weil ich glaube ich auch, vielleicht kommt das auch aus meiner Sozialisierung heraus. Und das finde ich sehr, sehr witzig oder wichtig zu erwähnen. Letztens bin ich zu einem Vortrag gefahren und mein Vater hat mich begleitet, das erste Mal bei einem öffentlichen Vortrag. Und er meinte dann zu mir, oder ich habe ihm dann gesagt, wie viel ich für diesen Vortrag bezahlt werde. Das waren 1.200 €. Und dann habe ich ihm gesagt, boah, am Anfang wäre mir das aber sehr, sehr, wäre das für mich sehr komisch. Oder war das sehr komisch, weil ich immer gedacht habe, ey, wie viel musste er eigentlich für seine Lohnarbeit, bei seiner Lohnarbeit, wie viel Zeit musste der arbeiten, um 1.200 € zu verdienen? Ne, das ist, ich habe das immer mit diesen Maßstäben, sag ich mal, gemessen und mich deswegen auch ein bisschen schlecht gefühlt und gesagt, boah, das, so viel Geld habe ich ja gar nicht verdient für einen Vortrag, 1,5 Stunden Vortrag. Aber ich habe immer vergessen, diese Vorbereitung, Nachbereitung und auch dieser Schmerz, was immer wieder aufgemacht wird, diese Wunden, die damit aufgemacht werden. Wie war das bei dir?
Mir fiel gerade so ein Satz ein, als du das gesagt hast, so, dass du quasi ein schlechtes Gewissen hattest, Geld zu nehmen, und es fühlt sich ja irgendwie so nach Verrat an. Ich habe so das Gefühl gehabt, mir kommt so ein Gefühl von, ich würde irgendwie meine Community verraten oder die Menschen, die gelitten haben, verraten. Ich glaube nicht, jedes bezahlte Projekt ist gleichzeitig Verrat. Das glaube ich nicht. Aber nicht jedes bezahltes Projekt ist Befreiung. So, das ist so, was mir so durch den Kopf gerade so gegangen ist. Und I don't know, ich lasse den Satz jetzt einfach mal so stehen. Ich habe vor 15 Jahren angefangen und natürlich habe ich für gar kein Geld dafür bekommen. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt dafür Geld bekommt.
Really true. Ja, ich schwöre.
Honestly. So, ich wusste das nicht. Ja. So, ich wusste das nicht, dass du überhaupt irgendwie so, ich hab auch nicht an Geld gedacht. Ich hab so gedacht, so, man muss dazu sagen, ich komme aus einer privilegierten Position. So, also ich bin Zahnmediziner, ich habe eine eigene Praxis, ich bin Dentalhygieniker, ich bin seit 23 Jahren selbstständig, ich verdiene mein Geld, das ist nicht das Thema. So, das heißt, ich ging gar nicht mit dem Gedanken irgendwie durch einen, also mein Motiv war keine finanzielle Interesse, sondern es war ein gesellschaftliches Interesse.
Ist auch richtig so.
So, ne? Ja. Und dass ich, wie gesagt, ich wusste das gar nicht. So, und als ich dann irgendwie mitbekommen habe, irgendwie, dass man mit Geld Geld verdienen kann, ich glaube, so mein erstes Honorar war so 150 € oder so. irgendwo keine, ja, eine Aufwandsentschädigung oder sowas. So, da habe ich halt gemerkt, okay, ja, ist es halt so, habe ich gesagt, okay, 150 € ist in Ordnung, keine Ahnung, kaufst du dir Schuhe oder irgend sowas, ja, aber ich wusste das nicht, aber als ich dann gemerkt habe und viel intensiver in die Arbeit reingegangen bin und dann halt eben das Buch auch gemacht habe, weil du kannst ja auch aktivistische Arbeit ja auch als Autor machen, so geht's ja auch, ne, du kannst auch als Schauspielerin kannst du aktivistische Arbeit machen, ich kenne super viele SchauspielerInnen, die aktivistische Arbeit machen und auch da zum Teil ihr Geld mit verdienen wollen, sollen und können und müssen, weil vielleicht gerade keine Aufträge da sind, also da ist halt auch immer die Frage, ne.
Kannst du einmal dein Buch erwähnen?
Ich ein Kind der kleinen Mehrheit. Das Buch ist vor jetzt knapp 3,5 Jahren erschienen und da rede ich auch über desolate finanzielle Zustände meiner Eltern, wie wir auch aufgewachsen sind. Das muss man ja da auch respektieren und auch vielleicht auch achten. Also keine Ahnung, wenn ich Luisa Neubauer irgendwo einladen würde, dann würde ich Luisa erstmal fragen, Luisa, willst du tatsächlich Geld nehmen? Also ich würde sich auch, also ich als Veranstalter, wenn ich jetzt eine Show mache, ein Podiumsgespräch, was ich ja mache, so, und Luisa Neubauer einladen würde, dann würde ich sagen, Luisa, ich würde mir sehr, sehr wünschen, deine Perspektive zu dem Thema zu haben, aber ich sag dir das ganz ehrlich, ich habe Bauchschmerzen, dir Geld zu geben.
Warum? Weil sie aus einer privilegierten Perspektive kommt, oder?
Ah, ich denke ja. Also jetzt im Vergleich zu dir und mir ist sie ja erstmal eine gesetzte Person, die ja auch Institutionen berät. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das für lau macht. Also muss sie ja auch nicht. Also nur an der Stelle muss sie ja auch nicht. So, und da würde mich mal halt einfach interessieren, wie viel sie dafür bekommt.
So. Also ich glaube, das wird nicht öffentlich gemacht.
Ja, schade eigentlich, weil ich finde, das sollte schon wichtig sein, dass wir wissen, was wir auch verlangen können. Das bedeutet nicht, Luise Neubauer oder sonst irgendjemanden jetzt auszucallen, zu sagen, guck mal, die verdient Geld damit. Nein, Schwester, ich mag sie auch, ich kenne Luisa. Bitte verdien dein Geld, so ist es nicht. Aber wir müssen doch ehrlich darüber sprechen, wir können uns auch nicht ausbeuten lassen. Menschen, die jetzt, sage ich jetzt mal, neu oder wirklich eine krasse Perspektive haben oder Expertise haben, tausende von Büchern geschrieben haben, wie zum Beispiel Professor Dr. Natasha A. fucking Kelly. So, die hat 200 Bücher über Rassismus geschrieben und über Intersektionalität. Das ist eine hoch angesehene Professorin, sie nennt sich selber akademische Aktivistin und das ist eine Person, so, die muss anständig bezahlt werden, wenn sie da von der Uni sitzt oder ein Seminar gibt oder ein Keynote raus hat, dann muss die mindestens 3.500 Euro dafür bekommen. Und das meine ich ehrlich. Und wir müssen auch über Zahlen reden. So, wenn ich heute eingeladen werde und irgendwo, keine Ahnung, in die Schweiz zum Beispiel jetzt fliegen muss, dann ist das für mich nicht ein Arbeitstag, sondern sind das insgesamt 3 Arbeitstage für mich. So, und wenn ich da gehe ich nicht für 1.000 Euro hin, auf gar keinen Fall, weil es bedeutet für mich, ich muss in der Zwischenzeit eine Vertretung für meine Praxis finden, die ich bezahlen muss. Ich habe Opportunitätskosten, das heißt, ich habe Ausfall, wenn ich persönlich nicht arbeite, mache ich nicht diesen Umsatz als eine Vertretung. So, ich habe die Reise, die anstrengend ist, ich habe die Vorbereitung auf das Thema, ich habe das Gespräch und ich habe die Abreise. Da kann ich doch nicht für 1.000 Euro hingehen, da zahle ich doch drauf. Und das ist halt super wichtig, dass man auch darüber spricht. Deshalb ist es wichtig, dass wir Zahlen benennen, dass wir sagen, Leute, ihr dürft nicht nur diesen Arbeitstag oder diesen Aufwand, den ihr da habt, weiß ich, 20 Minuten, 30 Minuten Keynote oder eine Stunde oder ein Podiumsgespräch, das ist nicht der Job. Der Job ist sogar die Reise. Du fährst dahin, du bereitest dich vor, du hast Schlafstörungen, du wirst vielleicht sogar in der Veranstaltung rassistisch beleidigt oder sonst irgendetwas und das sollst du für lau machen? Not anymore.
Also die vielleicht auch hier, um das bisschen mit einzubringen, das ist ja immer auch das, was ich auch, also manchmal auch mit mir hadere, auch von Anfang an so, ob man dadurch nicht irgendwie, also eingekauft wird, also seine Perspektive erstens eingekauft wird, ist das finde ich nicht mal schlimm, also dass meine Perspektive irgendwo eingekauft wird, ist ja gut, aber ob man dadurch sich auch, also seine Glaubwürdigkeit vielleicht verliert, wenn man mit Aktivismus Geld verdient, ich weiß nicht, das ist so, also es kommt halt drauf an, wer einlädt, ne, und manchmal habe ich das Gefühl, wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, je nachdem, in welchem Raum man ist, spricht man ja schon anders. Also ich spreche schon anders, je nachdem, in welchem Raum ich bin. Und das kommt halt nicht mal unbedingt drauf an, ob ich jetzt bezahlt werde oder nicht, sondern das ist sehr, sehr viel mit Code-Switching und sowas, ne? Also dass man sich so gesehen der Sprache des Raums anpasst.
Read the room.
Ne? Also genau. Aber manchmal ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ich bei manchen Institutionen, wo ich eingeladen werde, nicht so kritisch sein kann, wie ich möchte, weil ich dann vielleicht beim nächsten Mal nicht eingeladen werde.
Also du hast quasi Angst, dass wenn du jetzt irgendwie zu sehr in die Wunde Salz reinstreust, dass dann die Leute dann sagen, ja, den Suraj, den nehmen wir jetzt nicht mehr, der war uns einfach zu kritisch, der war uns zu moralisch, der war zu, zu laut.
Das ist zumindest das, was ich denke. Also ich bin im Moment gar nicht so, ich bin nicht darauf so krass angewiesen, sag ich mal so, weil ich noch Student bin und anders mein Leben irgendwie finanziere. Aber manchmal ist es schon so, dass ich mich frage, okay, im Vorfeld der Vorbereitung, wie kritisch kann ich in dem Kontext sein? Und vielleicht auch, wie sinnvoll ist das? Also wie weit kann ich gehen in der Hinsicht?
Ich persönlich, wenn ich sage, also wenn ich emotional meine aktivistische Arbeit betrachte, wenn ich drüber nachdenke, in Bildern, was ich als Aktivist bin, dann bin ich das Salz in der Wunde. Dann bin ich derjenige, der immer mit dem Finger nach oben schaut. Dann bin ich immer der Unbequeme, ich werde auch immer der Moralische sein. Und ich werde immer laut sein. Und ich werde immer kritisch sein. Respektvoll, aber kritisch. Und dafür kaufen sie mich ein. Wenn sie von vornherein sagen, der ist uns zu kritisch, dann ist das einfach nur ein Feigenblatt. Dann ist das einfach nur Tokenism, so im Sinne von, ah, wir machen einen auf divers und holen uns jetzt mal die Roma-Stimme hier, die schwule Roma-Stimme, der wird jetzt hier ein bisschen Krawel machen und dann werden wir sagen, ah, guck mal, so sind die. No. Nein. Das heißt also, wir müssen aussuchen und den Leuten sagen, das heißt also Absprachen mit den Leuten. Das ist auch fair, zu sagen, hey, pass auf, mein Name ist Gianni Diamanto Jovanovic, ich bin queerer Aktivist und ich bin Roma. Und meine Geschichte ist da. Und wenn du glaubst, dass du mich hier in deinem weißen Raum reinnimmst und dass ich hier, keine Ahnung, mich whitewashe, ja, dann bin ich der falsche Ansprechpartner für dich. Dann musst du andere Leute dafür suchen, die gibt es. Die gibt es zu Genüge, auch aus unseren Reihen. Gibt es, mach, nimm die, aber nimm nicht mich. Wenn du mich nimmst, dann bekommst du genau das, was du jetzt hörst. Das bedeutet Transparenz, Ehrlichkeit, Unbequemlichkeit, Liebe. Du bekommst auch Liebe von mir, ja. Du bekommst Meinung, aber respektiere mich als Mensch, als meine Arbeit und respektiere meine persönlichen Errungenschaften und meinen Schmerz, ja. Und negiere mich nicht hier in einem Rahmen von, ach, wir meinen es doch gut und wir wollen hier gesellschaftliche Arbeit machen und wir sind gar nicht rassistisch. Weil genau in dem Moment reproduzierst du alles das, was mir bereits schon begegnet ist. Und das müssen halt Veranstalterinnen wissen. Sie müssen wissen, wen sie sich da reinholen, ganz ehrlich. Und ja, du kannst drüber nachdenken. Das zeigt ja, dass du ja ein liebevoller und fairer und auch ein Mensch bist, der nicht Ungerechtigkeit reproduzieren will. Aber ganz ehrlich, Suraj, über was reden wir? Du bist ein schwarzer Typ. Ja, hier in Deutschland. Ich bin ein schwuler Roma, auch nicht weiß hier in Deutschland. So, wie, ja, klar, wir haben uns für unsere Privilegien, für das, was wir erarbeitet, erwirtschaftet, erkauft haben im wahrsten Sinne, haben wir uns den Hintern aufgerissen und das 10-mal als der Ingo Müller von nebenan. Sorry, Ingo, Bruder, ich hab auch schon mal mit einem Ingo Müller geknutscht.
Oh.
Ja, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht reproduzieren muss soll. Also im Sinne von, ne? Also nochmal, das schneidet ihr raus. Ach so, ja, und Aktivismus macht auch Spaß. Also das ist auch wichtig. Das macht auch Spaß. Wenn du wirklich in den geilen Räumen bist, ist Aktivismus sehr befreiend und kann auch sehr viele Brücken bauen.
Also ich glaube, Aktivismus ohne, also durch die Arbeit, die wir machen, es ist ein Privileg, wenn man durch politische Arbeit kein Geld verdienen muss. Ist es ein Privileg, weil man schon anders abgesichert ist, weil man aus einem guten Haushalt kommt, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, aber ich habe mich immer irgendwie dabei irgendwie komisch gefühlt und weiß ich was. Aber ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert bei mir oder auch in letzter Zeit. Ich bin kritischer geworden und habe auch ein anderes Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist auch, spielt auch immer eine Rolle, zu wissen, wo man steht und welche Meinung man vertritt und welche Haltung man auch mitbringt. Hat sehr, sehr, also kann auch, ne, du weißt, wie viel deine Arbeit wert ist. So, das wissen viele, glaube ich, oder das wusste ich zumindest für die Anfangszeit nicht, wie viel wert meine Arbeit ist. Das wusste ich einfach nicht.
Wie auch, du hast ja auch keine Validität gehabt. Also wie auch. Also das ist ja auch, es gibt ja kein Katalog, der dir jetzt irgendwie sagt, okay, für ein Keynote nimmst du das, für einen Workshop nimmst du das, für eine Organisation einer Demo nimmst du das, für einen künstlerischen Auftritt nimmst du das und für ein Buch nimmst du das, für eine Publikation nimmst du das. Woher auch? Es gibt kein Katalog, kein Leistungskatalog, der uns sagt, das ist deshalb, die Erfahrungen, die wir haben, die können eigentlich nur in Gesprächen stattfinden, weil das ist genau diese Falle, die dann entsteht, die können machen mit uns, was sie wollen. Also sie können uns anbieten, was sie wollen und das ist genau das Problem. Wir brauchen Wissen darüber, wie viel wir zu verlangen haben können. Sagt man das so auf Deutsch? Verlangen haben können?
Verlangen können. Wie viel wir verlangen können.
Oh je.
Denke ich, weiß ich nicht. Oh je, Mini.
Ausländer!
Hallo, deutsche Sprache, schwere Sprache,
ich
ja?
Ich schwöre, ja.
So, und ich habe es erst mit 9 gelernt. Ich darf. Du, weiß ich nicht.
Ich hab bis zu meinem 4., 5. Lebensjahr nur Romanes gesprochen und dann irgendwann mal mit Deutsch angefangen, als ich dann in die großartige Sonderschule für Lernbehinderte in Nürnberg am Schaumpauerplatz 10 eingeschult worden bin. Oh, sorry, ich bin gerade ein bisschen ausgeschweift.
Auch ein Thema für einen Podcast.
Trauma.
Oh Mann, ey. Ja, aber wenn du schon sagst, wie viel, es gibt keinen Katalog, aber ja, vielleicht können wir ja bisschen reinbringen. Bisschen
können droppen, wir droppen Zahlen, bisschen, ey. Das Zahlen wollen droppen. Die alle. Ja, ihr wollt hören, wie viele Millionen wir verdienen wollen. Ich bin dafür, dass wir als Aktivisten Millionäre und Millionärinnen werden, bin ich. Gibt es ja auch. Also ich denke schon, dass es Leute gibt, die krass viel Geld verdienen damit. Auf jeden
gibt
Fall.
Gibt es. Ja. Aber ich muss an dieser Stelle meine Arbeit tun. Ich bin sehr kapitalismuskritisch. Ja?
Ja.
Und muss sagen, ich bin nicht für Millionäre. Also wenn wir alle Millionäre wären auf dieser Welt, wäre es gut, ja, ohne die Welt auszubeuten. Klappt das aber stimmt. Leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Und das ist vielleicht auch ein Punkt. Das ist halt auch das, was ich auch in meiner kapitalismuskritischen Haltung immer denke. Kann ich, sage ich mal, in meiner Arbeit auch dieses kapitalismuskritische immer mitdenken und gleichzeitig Geld dafür nehmen? So, das ist so, ja, irgendwie muss man das ja machen. Irgendwie muss man ja trotzdem seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber das ist alles so sehr, sehr komplex. Im kapitalistischen System antikapitalistisch zu sein, ist nicht möglich. Also das geht nicht. Die Frage ist aber, wie man das kapitalistische System nutzen kann, um gegen das System selbst vorzugehen, so gesehen. Und da muss man sich, glaube ich, auch immer wieder selbst korrigieren. Immer wieder selbst justieren, neu justieren, welche Richtung, was war jetzt okay, was war voll, nicht okay. Aber voll. Let's drop some numbers. Let's talk about money.
Let's talk about money. Willst du anfangen?
Nein.
Also dann stell mir eine Frage und ich beantworte.
Also für so ein Key, also es kommt ja immer drauf an, aber für ja, so ein, sag ich mal, Keynote-Vortrag an einer Universität. Halbe Stunde Keynote.
Halbe Stunde Keynote, 1500 Euro. Mhm. Nur Honorar, netto. Dann kommt Mehrwertsteuer drauf.
Okay.
So, wenn es eine Uni ist, die jetzt eine Privatuni ist, kann es auch mehr sein. Das muss man auch mal sagen, wenn es irgendwo eine kleine Uni ist, die, wo du, keine Ahnung, vom Asta queer oder sonst eingeladen wirst, dann wirst du da nicht viel kriegen. Das mache ich dann auch, weil ich mir dann sage, okay, das sind junge Leute, das sind queere Leute, das sind migrantische Personen, Studentenvereinigung, auf jeden Fall, da gehe ich hin, das sind diejenigen, die das hören müssen, da gehe ich auch für 300 Euro hin, wenn es hier in Köln oder, keine Ahnung, in NRW ist, das ist nicht das Thema, da gehe ich wirklich auch hin. Nicht immer. Also ist auch wichtig, dass ich kann das nicht immer machen. Das mache ich dann so einmal im Jahr, wo ich dann sage, okay, das mache ich dann so wirklich für die Mata, weil ich sage, okay, es sind Studenten und Studentinnen oder wenn Schüler und Schülerinnen kommen, dann mache ich das auch teilweise umsonst. Das kann man auch machen, aber wenn Universitäten Geld haben und Universitäten haben auch Geld, dann ist es dieser Betrag, den ich für eine halbe Stunde nehme, unabhängig jetzt, ob es eine Universität ist oder ein NGO ist oder irgendeine Fachstelle oder eine Stiftung.
Und wenn das so Community-Sachen sind zum Beispiel, also ein Keynote-Vortrag, aber innerhalb der Community. Hattest du sowas schon mal?
Ja, hatte ich letztens noch in Berlin. Da bin ich extra nach Berlin gefahren. Das war nicht nur ein Vortrag, das war eher so ein 2-Stunden-Workshop, den ich gemacht habe. 2,5 sogar, weil die wollten den nicht verlassen und ich auch nicht, weil die alle so süß waren. Das waren alles POCs, die waren alle irgendwie zwischen 20 und maximal 30 Jahre alt. Und da bin ich nach Berlin gefahren, dafür habe ich 1000 Euro bekommen und ich war 2 Tage unterwegs. Ich bin einen Tag vorher angereist, habe den Workshop gemacht und bin dann quasi am gleichen Tag wieder zurückgefahren. Ich konnte quasi nicht mehr den Tag nutzen der Rückfahrt, um zu arbeiten. Das heißt, es waren 2 Tage Investition für mich. Vorbereitung, PowerPoint-Präsentation, Fragen aufgestellt, danach noch mit den Veranstaltern gesprochen, denen Feedback gegeben, mir ein Feedback eingeholt. Dafür bin ich dann für 1000 Euro gefahren. Warum? Weil es alles Kennex waren und ich gesagt habe, ich will dahin. Und die kannten mich alle, die wollten unbedingt mich sehen. Und wir haben gelacht, geweint, gelernt und es war so ein empowernder Raum auch für mich, wo ich auch Kraft auch gezogen habe.
Dankeschön.
Das ist halt so das Ding, so das hat mir selber Power gegeben und dann gehe ich da auch für 1000 Euro hin. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die Deutsche Telekom mich jetzt anfragt, ja, oder, keine Ahnung, die Technikerkrankenkasse, ich habe jetzt Namen gedroppt, scheiße, dann verlange ich dann auch schon mal ein bisschen mehr und das dann deutlich, ja.
Ja. Aber ich finde das ist mir gerade auch in den Sinn gekommen, als du gesagt hast, so, ja, Community-Sachen. Ich finde, man schöpft so viel Kraft auch, ne? Also, es gibt ja einen selbst was. Das finde ich unglaublich. Immer wenn ich in Community-Räume bin und selber irgendwie was machen soll, dann schöpfe ich selber so viel Kraft. Und in weißen Räumen ist es eher so, dass ich ausgelaugt da rauskomme. Und entsprechend muss es auch anders entlohnt werden. Das ist absolut. Absolut richtig so. Aber ja, ich habe immer so Ranges, so Bereiche, also für so einen Vortrag, Keynote, halbe Stunde zwischen, ich glaube, 1200 Euro und 1900 Euro, je nachdem, wer anfragt, ist dann mehr oder weniger. Aber genau, für Workshops, ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger Workshops gemacht, habe ich mal mehr gemacht. In letzter Zeit bin ich eher sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs und mache also Menschen organisieren, Presse sprechen und so weiter. Aber so für Workshops, wenn es eine Schule ist, dann mache ich das auch mal für lau tatsächlich. Aber es gibt viele Schulen, die auch gar kein Geld haben, dann muss man das aushandeln, ne? So 300 Euro, 200 Euro ist dann halt auch dann für mich okay, wenn es irgendwie eine Schule ist, aber da muss man das kann ich halt auch nicht immer machen, so, weil ich bin selber Student und wenn ich jetzt in eine Schule eingeladen werde, die irgendwo in München ist, dann mache ich das tatsächlich nicht, sondern versuche zu vermitteln. Leute, die in München sind, die ich kenne, die dann solche Workshops anbieten, weil ich wohne in Oldenburg, hier passiert nicht so viel wie in Berlin. Ich bin öfter in Berlin als überall anders, muss ich ehrlicherweise sagen. So, deswegen, also das ist manchmal auch echt anstrengend. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber Zugfahren nimmt mich manchmal so auseinander. Das ist nicht normal.
Wirklich. Fährst du zweite oder erste Klasse? Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Ich fahre zweite Klasse und ich bin für erste Klasse für alle.
Ja, ich auch. Ich auch, aber Kapitalismus so. Aber jetzt, ich sag dir ganz kurz, warum ich erste Klasse ausschließlich.
Die bezahlen das aber nicht.
Doch, die bezahlen das. Oh. Natürlich bezahlen. Dann sage ich, ich komme nicht.
Krass.
Ich sag dir, warum ich erste Klasse bezahle. So, ich fahre auch zweite Klasse, darum geht es nicht. Aber ich habe Erfahrungswerte in der Bahn. Als nicht-weißer Mann, als schwuler nicht-weißer Mann, habe ich Erfahrungen in der Bahn. Und in der Bahn begegnest du ganz vielen Menschen, die auch du in anderen Ecken begegnest. Das ist die Struktur der Gesellschaft, die dort mitfährt. Und in beiden Klassen übrigens, ne? Und ich habe halt einfach festgestellt, wenn ich mit der zweiten Klasse fahre, dass ich einfach, und ich bin jemand, ich arbeite im Zug. Und es gibt auch in der zweiten Klasse die Ruheräume, natürlich. Aber ich brauche diese Ruhe. Ich brauche Raum im Sinne von, dass ich mich irgendwie so viel Platz habe, dass ich einen gewissen Space habe, der so ein bisschen für mich ist. Das hast du in der zweiten Klasse nicht. Warum, kann ich dir auch gerne sagen. Oft ist es so, dass wenn ich nach einer Reise wieder zurückfahre nach Köln, ich weine. Ich weine im Zug. Ich weine bitterlich im Zug. Mir fließen die Tränen, weil ich alles, was passiert ist und was ich gesagt habe, mich berührt, mich fertig macht. Aus Erschöpfung, ich weine und ich möchte nicht neben 5 oder 10 biersaufenden, harte Fans, Fußballfans weinen wollen. Das geht nicht.
Verstehe.
So, das ist das eine, das heißt, ich brauche mehr Space für mich. Ich brauche das dann auch in dem Moment, weil ich einfach diese Herausforderung gerade hatte. Das andere ist aber auch, ich werde dort nicht verortet in der ersten Klasse. Normalerweise werde ich dort nicht verortet. Wenn ich in der ersten Klasse bin, habe ich zu immer noch 90% weiße Menschen um mich herum, was auch okay ist. Absolut in Ordnung. Das heißt, ich werde als brauner, schwuler Mann nicht dort erstmal verortet. Und glaub mir, wenn ich unterwegs bin, sehe ich sehr schwul aus mit meinen Klamotten. So. Und ich will, dass die mich dort sehen. Ich will denen zeigen, ich bin auch hier. Ich kann auch erste Klasse fahren. Nicht nur ihr. das hat auch was damit zu tun. Das ist so ein bisschen so ein Widerstand auch vielleicht auch so, ne? So, und das sind auch die Gründe dafür, warum ich dann auch fahre, weil ich will nicht mich noch auf dem Rückweg mit irgendwelchen Fußballfans oder mit irgendwelchen Leuten streiten müssen. Nee, das tue ich dann mir dann nicht an und das ist der Grund, warum ich das tue. Und wenn man das den Leuten auch erklärt, dann bezahlen die auch erste Klasse.
Okay, finde ich interessant. Ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, ob ich erste Klasse fahre. Mir ist es eigentlich echt relativ egal. Ich fand's aber sehr witzig, als ich mal in der Bahn war und mich jemand in der Bahn erkannt hat. Und dann meinte der so, du bist doch der von Instagram. Ich so, ja. Und er so, warum sitzt du hier und nicht erste Klasse? Und ich so, ey, die denken auch, dass man unnormal viel Geld macht und keine Ahnung. Ne, also die denken wirklich so, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Follower hast, dann verdienst du, weiß ich nicht, wie viel Geld damit. Aber das ist ja nicht unbedingt der Fall. Aber ja, ich kann das total nachvollziehen, gerade wenn ich so zurückfahre oder irgendwo hin zurückfahre, meistens nach Hause, bin ich sehr, sehr erschöpft. Und dann Fußballfans, alkoholisierte Fußballfans, das ist nicht so geil, mit denen da zu sitzen. Und es ist vielleicht auch ein Sicherheitsding, weiß ich nicht, also so ein Sicherheitsaspekt in der zweiten Klasse, weil es größer ist, sind halt natürlich auch mehr Menschen und in der ersten Klasse meistens weniger Menschen da. Weiß ich nicht, ob das als Argumentation irgendwie gilt, aber ich weiß nicht, wie viele Leute dich erkennen immer, aber bei mir ist es inzwischen schon sehr viel. Ja.
Sehr viele Menschen, überall in ganz Deutschland, also im ganz deutschen Apparat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich meine, ich bin ja kein Influencer oder Content Creator. und deshalb bin ich immer wieder erstaunt, dass Menschen mich erkennen.
Das ist
immer.
Krass, ne? Ja.
Es ist nie so, dass mich nie einer erkennt, was auch gut ist, weil das schmeichelt mir natürlich auch, aber gleichzeitig macht es mir auch Angst, weil ich weiß, dass dann auch Leute mich erkennen, die mich vielleicht nicht ansprechen, die mich vielleicht sogar hassen und nicht mögen und so weiter. Und deshalb ist es super schwierig für mich dann auch wirklich da auch mich... Ich kann sowas nicht, wenn ich das spüre und ertrage, dass Menschen mich irgendwie die Deutungshoheit über mich übernehmen in Momenten, dann bin ich auch gerne jemand, der auch leicht austicken kann und das will ich mir dann auch nicht geben, weil ich habe keinen Bock dann, dass auch einmal einer mit einem Handy dann auf mich drauf geht dann da und guckt und der mich vielleicht kennt und dann sagt, ah guck mal, der Jovanovic hat gerade jemanden einer in die Fresse gehauen, toller Aktivist, dies, das und jenes, komplett aus dem Kontext, vielleicht habe ich übrigens nie gemacht. Entschuldigung, oh mein Gott, habe ich nie gemacht, Leute, ich schwöre. Ich bin ein ganz zartes Wesen. Jo. Ich bin eine Blume. Aber verstehst du, was ich meine? Weil das wird dann so aus dem Kontext riss. Vielleicht haben sich ja in Menschen in dem Moment einfach nur verteidigt oder gewehrt oder was auch immer. Weil ich glaube auch die Bereitschaft, auch Männer anzugreifen, von einem Mann angegriffen zu werden oder auch von einer weißen Frau angegriffen zu werden, in dem Moment einfach größer ist. Aber wir schweifen zu sehr ab. Wir wollen über Geld reden. Wir schweifen voll ab, aber das ist gut, im Ausschweifen hört man manchmal auch ein bisschen mehr Wahrheit.
wir haben gerade über Workshops und wie viel man in welchen Räumen, sag ich mal so, verdient. Wir haben ein paar Zahlen schon genannt, ich finde das voll okay. Die Frage, die man sich in dem Kontext, glaube ich, auch immer stellen kann und die stelle ich mir auch sehr, sehr oft, woher kommt das Geld denn?
Genau, wer gibt uns das Geld?
Wer gibt uns das Geld und wer nicht? Vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber also ich möchte nicht, grundsätzlich ist es bei mir so, es gibt Anfragen, die ich nicht annehme. Zum Beispiel,
was sind das für Anfragen?
Anfragen von, also ich bin ja ein politischer Aktivist, ne? Und es gibt bestimmte politische Richtungen, politische, also Sachen, wo ich mir schwer tue, damit irgendwie das anzunehmen. Also wenn mich jetzt irgendwie, letztens hat mich tatsächlich jemand irgendwie von der AfD zu einem Podcast eingeladen. Das mache ich nicht, natürlich. Ne? Aber es gibt halt auch so, und das ist vielleicht auch in dem Kontext, es gibt auch so Unternehmen, die mich anfragen, wo ich nicht hingehen würde, weil ich nicht mit denen in Verbindung gebracht werden möchte. In dem Kontext ist auch habe ich auch eine Entscheidungsfreiheit, also ein Privileg. Ich bin nicht crazy auf das Geld angewiesen und muss es machen oder wie auch immer. Sowas mache ich nicht. Es gibt aber auch bewusst Räume, wo ich sage, ey, da gehe ich rein, um Narrative zu durchbrechen. Und in erster Linie kommt das nicht so drauf an, woher das Geld kommt. Wenn ich vor allem zum Beispiel in krass christlich geprägten ländlichen Räumen eingeladen werde, dann gehe ich oft hin. Ist schwer, muss man sagen, ist sehr schwer, gerade dann als schwarzer Muslim, schwarzer muslimischer Mann dazustehen mit, das muss man leider so sagen, alten weißen Menschen so. Ist es sehr, sehr schwer, bestimmte Themen zu besprechen. Aber ich war letztens auch in der Nähe von Osnabrück und es war so sweet, wirklich. Also die waren so sweet. Das ist manchmal vielleicht auch so ein Narrativ, was man hat in seinem Kopf, ne? So. Aber im ländlichen, das war so sweet. Leute haben geklatscht, Leute haben Punkte mit reingebracht, Leute waren so, ey, wir sind so berührt, danke dir für deine Arbeit. Ich bin, und viele auch so, es rattert bei mir gerade. Leute kommen zu dir und sagen, boah, ich habe mich selber bei ein, zwei Sachen erwischt gerade. Und das ist so sweet, wenn das so kommt. Auch absolut. Von alten, weißen Menschen, die sagen, ey, es macht gerade was mit mir. Es ist ein Denkprozess, wurde angestoßen. Und oft ist es ja so dieses, diese Abwehrhaltung, die man oft so auch in Social Media vor allem kennt, ne? Und das habe ich da nicht erlebt. Und das hat mir sehr, sehr viel auch Kraft gegeben, muss ich ehrlich sagen.
Das ist so schön, dass du das sagst, weil ich fühle dich voll. Es gibt diese Momente, wo ich in weißen Räumen bin und wo ich so viel Liebe bekomme, so viel Verständnis und Reflexion bekomme und Ehrlichkeit. Du merkst richtig, die Menschen sind ehrlich und auch ehrlich in ihrer eigenen Überforderung. Und das ist so wichtig, weil da merkst du einfach, du hast gerade irgendetwas in ihnen geöffnet, irgendeine Perspektive ist ihnen eröffnet worden. Ein kurzes Beispiel, weil du gerade über alte weiße Menschen gesprochen hast. Es gibt so wunderbare, tolle, süße, großartige alte weiße Menschen, wie zum Beispiel Omas gegen rechts. Shout out an die bitte. Vielleicht können wir die in den Shownotes irgendwie benennen. Die sind so großartig in ihrer Liebe und in ihrem dem, was sie tun, weil sie vor allen Dingen auch noch sehr an der Geschichte dran sind, die in diesem Land passiert ist. Und halt einfach diese tolle politische, wichtige Arbeit leisten. Es gab einmal eine Situation, ich war irgendwo in Bagdad Süd, irgendwie sowas, ein kleiner Ort, irgendwo hier in Deutschland, super schön, so ein Kurort. Und da war ich mit Dagmar Koller.
War Zwischenahn vielleicht?
Keine Ahnung, Bruder, wie die hieß, I don't know, muss ich gucken. Auf jeden Fall kann ich mich noch an Dagmar Koller erinnern. Dagmar Koller ist eine Schlagersängerin, eine Moderatorin aus dem Osten, die ist jetzt schon weit über 80 mittlerweile und eine tolle Frau, die war ebenfalls dort Gast und die habe ich dort kennengelernt. Und du musst dir vorstellen, das Publikum war Ü60. Und während ich auf diesem Podiumsgespräch war, sah ich so ins Publikum rein und da saß ein älteres Ehepaar, sehr altes Ehepaar, die waren dann am Ende über 90. Der eine hatte einen Rollator und die Frau hatte so ein Sauerstoffgerät dabei und die waren beide dort, weil sie unbedingt meine Geschichte hören wollten. Und als dann die Veranstaltung zu Ende waren, war ich hinter der Bühne und dann klopfte es an der Tür. Und dann standen diese beiden alten Menschen vor meiner Garderobe und wollten kurz mit mir sprechen. Und dann sagte der Ehemann, die Frau hat kaum reden können, sagte zu mir, das ist so berührend, sagte er zu mir, die Menschen haben vergessen. Ich habe nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen. Wir sind ein jüdisches Ehepaar. Beide waren Juden. Deutsche Juden. Das, was sie erzählt haben, verbindet uns. Sie als Roma und wir als Juden haben gemeinsam Schmerz und Leid und Trauma erlebt. Danke, dass Sie heute hier waren. Ich habe geweint wie ein kleiner Junge.
Ich habe Gänsehaut gerade, ja.
Ey, wirklich, ich muss mich gerade zusammenreißen, wow. Dass ich selbst gleich wieder anfange zu flennen. Aber es war so berührend und das ist die Arbeit. Und da bin ich auch, da war ich am Anfang meines Aktivismus, da bin ich auch für 500 Euro hingefahren. Das sind dann so Räume, wo ich sage, gut, dass ich da war, Gianni, gut, dass meine Perspektive hier drin war und gut, dass du das erfahren hast, was du erfahren hast. Das heißt also, es gibt auch weiße Räume, das ist mir sehr wichtig zu sagen an der Stelle, die so cool sind, die so großartig gestaltet werden, wo du VeranstalterInnen hast, die auch sagen, ey, ich will dir Kohle geben, Gianni, ich will dir Kohle geben. Ja, ich weiß, ich bin eine weiße privilegierte Person, aber ich sag dir ganz ehrlich, dann kürze ich mein eigenes, ich habe weiße Veranstalterinnen gehabt, die haben ihr eigenes Honorar gekürzt, um mir mehr Geld zu geben. Und das ist dann, sage ich so, Schwester, ich küsse deine Augen, ich küsse deinen Mund, ich küsse deine Seele, was bist du für ein toller Mensch? Du hast verstanden, worum es geht. Weil es heißt, so check your privilege.
Am Ende ist es immer check your privilege. Yes.
Ne?
Yes.
Und wirklich, Bezahlung bedeutet ja nicht im Endeffekt, dass sie irgendwie jetzt nur meine Meinung eingekauft hat oder sonst was oder dass sie mich als Token dort eingekauft hat. Nein, sie respektiert meine Geschichte, sie respektiert meinen Schmerz und sie respektiert vor allen Dingen meine Arbeit, die ich tue. Und das ist etwas, so kann das auch funktionieren. Und dass, wenn Institutionen das machen, dann bin ich auch gerne bereit, in Institutionen zu gehen. Ich war auch im Familienministerium und habe dort moderiert. So war es nicht. So, und jetzt nicht jetzt aktuell, das war noch zu der Zeit, als die Schwarz-Rote, hier, wie hieß er, Scholz, noch Scholz. An der Macht war.
Ah, die Ampelregierung.
Die Ampel, ja, ja.
Da um das mal klarzustellen, ne?
Ja, ja, ja. Ich fand die gar nicht so schlecht.
Die Ampel?
Der Lindner, der Verräter, der hat alles kaputt gemacht. Oh. Ja, so, genau, ja, aber da ist es wichtig, dass Institutionen darauf halt einfach aufpassen, weißt du?
Boah, sehr, sehr berührende Geschichte. Ich hatte gerade auch Tränen in den Augen.
Das ich küsse deine Augen, Bruder.
Das ist schon sehr, sehr, sehr berührend. Und ich wollte schon sagen, das ist eigentlich hier ein Abschluss, ja?
Ja.
Aber wir müssen so ein Wrap-up machen, glaube ich, noch am Ende.
Ja.
Und,
also
raus. Ich glaube, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil mich das gerade auch so berührt hat. Wir dürfen uns gerade in unserem Aktivismus auch nicht vergessen, nicht selbst vergessen.
Absolut.
Und das passiert. Ich sehe sehr, sehr viele Aktivistinnen, die durchbrennen, die in den letzten Jahren durchgebrannt sind, weil es so unglaublich schwer ist, gegen dieses verfickte System anzukämpfen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen antimuslimischen Rassismus, gegen Rassismus, gegen Sinti und Roma, gegen so viel. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich und wir dürfen uns echt nicht verlieren und deswegen auch Pausen sind Widerstand, ne? Auch Pausen sind Aktivismus, kann Aktivismus sein, um sich zu erholen, um weitermachen zu können. Und ich sage das jetzt so in den Raum, aber ich sage das auch mir selbst. Ich muss auch aufpassen und man darf seine eigenen Sachen auch nicht vergessen, seine mentale Gesundheit nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, vielleicht eine Sache, die ich hier so in den Raum werfen darf. Wir hatten in den letzten Jahren echt einen Sprint hingelegt im Kampf gegen Faschismus, gegen Rassismus in diesem Land. Und es wird aber noch ein Marathon werden, ja. Und es ist wichtig, sich jetzt auf Marathon vorzubereiten, denn wir brauchen echt einen langen Atem für diesen Kampf, für Gerechtigkeit, für eine solidarische Gemeinschaft, für eine Welt, in der alle so sein können, so leben können, so lieben können, wie sie möchten. Das wäre zumindest so ein Wunsch, ja, von mir. Und ich glaube, man darf auch groß träumen, denn das macht, glaube ich, am Ende uns alle aus. Wenn wir aufhören zu träumen, dann haben wir schon verloren, würde ich sagen.
Ja, das ist super wichtig. trotzdem bin ich nochmal sehr pragmatisch. Also mir ist wichtig, den HörerInnen und den Hörern klarzumachen, dass AktivistInnen teilweise mit Aktivismus ihre Lebensaufgabe ist. Ich meine, das ist wirklich so, es ist ihr Leben. Es ist ihr Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass man das anerkennt und sagt, wenn wir AktivistInnen einladen, die über ihre Lebenserfahrung sprechen, ist es wichtig, dass wir ihnen ein Honorar bezahlen. Honorar ist kein Luxus. Es ist einfach nur Respekt in Zahlen. Mehr ist es nicht so. Es kann nicht sein, dass wir erwarten, dass kostenlose Aufklärung zur Ausbeutung wird. Das ist so eine Art höfliche und respektvolle Ausbeutung, so ungefähr. Da müssen wir aufpassen. Es geht wirklich, mir geht's nicht, ich denke so drüber nach, okay, die Frage, darf ich Geld nehmen für Aktivisten? Moment, die Frage ist doch nicht, darf ich Geld nehmen, ist so, warum wird denn erwartet, dass ich es nicht tun soll?
100%.
So, why? Yeah. So, das sind so die Fragen, also deshalb geht mit diesen Fragen so ein bisschen raus in die Welt, weil wir müssen wirklich aufhören, aktivistische Arbeit, die auch sehr zur Erschöpfung bringen kann, mit einer Art von, die Aktivisten sind aber sehr aufrichtig in dem, was sie sagen. Also bitte verwechselt das nicht. Manchmal sind Aktivisten einfach auch oder AktivistInnen einfach erschöpft und reden aus ihrer Erschöpfung und ihr lest das als Aufrichtigkeit. Das ist nicht immer das Thema. Deshalb, ne, wir brauchen, wenn wir auch da Gerechtigkeit haben wollen, und das ist so ein bisschen mein letzter Satz für heute, Gerechtigkeit braucht nicht nur wirklich Gerechtigkeit braucht Mut. So, Gerechtigkeit braucht Mut und sie braucht vor allen Dingen faire Infrastrukturen, die es ermöglichen, dass Aktivisten und Aktivistinnen ein gutes Leben führen können durch die Arbeit, die sie machen.
Ja, Gerechtigkeit, Aktivismus braucht Ressourcen. Das ist, glaube ich, so ein Abschlusssatz. Boah, ich glaube, wir haben Mic Drop hingelegt.
Yep. Die Redaktion wird uns lieben.
Das ist so, so nice. Hat mich unglaublich gefreut, mit dir zu sprechen. Wir müssen aber am Ende noch eine kleine Ansage machen, Gianni.
Ja, ich will nur ganz kurz noch ein paar Shownotes raushauen für die HörerInnen, damit ihr einfach nochmal versteht, wen ihr auch mal einladen könnt, Leute, die Ressourcen haben. Ich empfehle euch Miriam Mahn. Ich empfehle euch Professor Dr. Natasha A. Kelly. Ich empfehle euch Jasmina Kunkur Quattrumilf. Ich empfehle euch Gianni Jovanovic.
Yeah! Ey, das wollte ich bringen. Ich wollte dich. Ich wollte dich vorschlagen. Ich küsse
deine Augen. Wen haust du noch raus?
Ich wollte Gianni sagen.
Okay, dann.
Ich wollte Suki sagen. Ich wollte Luna sagen. Ja. Und ich bin natürlich auch da. Wir sind alle viel beschäftigt, aber wir machen es möglich, wenn ihr uns einlädt und dafür bezahlt.
Apropos bezahlt, eine wichtige Info noch, bitte, an liebe Zuhörenden. So, ihr könnt bei Veto Magazin auch Mitglied werden und das Veto Magazin auch unterstützen. Das ist auch eine Form von aktivistischer Solidarität, weil das Veto Magazin ist ein cooles und sehr faires Magazin, was auch sehr fair mit seinen Hosts umgeht. Deshalb bitte unterstützt das Veto Magazin mit Mitgliedschaften, mit Spenden und mit darüber reden, wie cool das Veto Magazin ist.
Mit Klicks, Podcast weitersagen, sagt weiter, dass wir hier einen Podcast haben, schickt das euren Freundinnen, Familie. Und ich glaube, das ist schon ein guter Support für uns und Veto.
Genau. Und wir gehen in die Sommerpause. Erzähl.
Wir gehen in die Sommerpause und sind ab dem 1. September wieder dabei mit einer Folge von Suki und mir. Thema denken wir uns noch aus. Und ihr dürft aber sehr, sehr gespannt sein. Ich freue mich auf euch. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr zugehört habt.
Tschüss, liebe Leute.
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Lauter
genialen Leuten.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen.
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Das ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hör schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus, damit der Raum zwar so laut.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.